Ja, wie vorhin schon gesagt, man kennt sich so ein bisschen. Muttergemeinde, Tochtergemeinde, obwohl als Mutter fühle ich mich ja ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ihr eine selbstständige Gemeinde seid und ihr euer Programm hier habt und wir in Köln an der Kirche im Zoo auch uns mit vielen Dingen auseinandersetzen müssen und Gemeinde bauen wollen hier und dort. Und schön ist aber, wenn wir voneinander wissen und auch füreinander beten. Es gibt ja doch immer mal wieder Dinge, wo man sagt, jetzt Mama, bete für mich. Oder umgekehrt ist es ja auch oft mal so, wenn die Alten alt werden, ja, dann braucht man einander vielleicht wieder mehr. Ich weiß nicht, wie das dann bei den Gemeinden ist, aber es ist schön, Verbundenheit zu pflegen. Grüße natürlich von Köln und Grüße auch von meiner Frau, mit der bin ich seit diesem Monat 29 Jahre verheiratet. Mit der Gemeinde seit 12 Jahren. Ja, ist auch schon eine ganze Zeit. Aber man merkt, die Zeit vergeht und Gott wirkt und man kämpft sich durch und ist doch im Nachhinein immer wieder neu dankbar. Und so wünsche ich es mir zumindest auch für euch. Rückblick, danken für Gott, für seinen Segen. Was mehr über unsere Gemeinde zu sagen ist, gibt ihr heute Homepage, draufschauen, kircheamzoo.de, findet ihr einiges. Vielleicht nur ganz kurz, am 24. haben wir eine Taufe mit 5 oder 7 Täuflingen. Ob 7 sind, entscheidet sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Minuten. Es ist ein iranisches Ehepaar und ich freue mich eigentlich schon sehr, wie sie den Weg des Glaubens gehen. Und heute wird noch ein Gespräch stattfinden und vielleicht sind die dann auch dabei. Eine Äthiopierin ist auch dabei, die sich mit taufen lässt, schon zum 3. Mal. Erst evangelisch, dann orthodox und jetzt als erwachsene Frau. Ja, manchmal interessant, wie Gott führt, aber für sie war das ganz klar, das ist das, was ich jetzt tun möchte. Aufgrund meines Glaubens möchte ich mich taufen lassen. Ich gehöre zu Jesus und ich bin ganz dankbar, dass ich dazugehöre. So führt Gott manchmal in Umwegen, aber doch zum Gehorsam und zum Nachfolgen, so dass Gott auch segnen kann und möchte. Vielleicht eins noch. Wenn ihr mehr wissen wollt von der Muttergemeinde an Himmelfahrt, könnt ihr zu uns kommen. Da haben wir wieder unseren Open-Air-Gottesdienst, unseren 6. Betet auf jeden Fall um gutes Wetter. Also wenn das Wetter nicht gut ist, ziehe ich euch zur Verantwortung. Natürlich nicht. Aber das haben wir jetzt eben das 6. Mal. 11 Uhr zwischen dem Kolonia-Haus oder Achsehaus und dem Zackzelt. Letztes Jahr eine richtig wunderschöne Zeit gehabt mit verschiedenen Christen und Gästen aus verschiedenen Gemeinden und wir haben auch Gäste für die Gemeinde gewinnen können. Also das ist einfach so ein Highlight für mich persönlich, wenn man rausgeht und draußen von Jesus weitersagen darf, singen darf, beten darf, sprechen darf. Das ist einfach schön. Ich habe, weil jetzt der Frühling kommt, auch etwas auf den Frühling abgestimmt. Alles sprießt, alles blüht, alles wächst. Das ist so ein kleines Rätsel, das ist bekannt vielleicht von früher her als Dalli Klick. Und ihr dürft einfach mal so mitmachen, wer als erstes die Pflanze errät, um die es heute unter anderem gehen wird, der sagt das. Und dann klickt die Regie das so nach und nach einfach mal auf. Jetzt hätten eigentlich auch die Kinder dabei sein können, fühlt euch einfach wie Kinder. Klickt mal einfach mal das erste weg. Und das zweite. Was für eine Pflanze? Das dritte? Noch mehr wegklicken?
Feigenbaum.
Jawohl, der Feigenbaum. Jetzt kann man richtig das Ganze mal aufklicken. Und da sehen wir auch sogar verschiedenfarbige Feigen. Und wer gerade jetzt in Israel und Bethlehem war. Ne? Ja, die können gigantisch werden. Ne? Das ist schon erstaunlich. Ein kleiner steht bei uns im Gemeindehof auch. Es ist ja so mein Faible, Pflanzen und ja, auch im Feigenbaum. Ja, gehen wir mal weiter. Das muss man, glaube ich, zweimal klicken. Es kommen noch ein paar Fragen noch dazu. Soll ich nochmal klicken? Genau. Also nochmal klicken. Wie oft können Feigen im Jahr Früchte tragen? Nochmal klicken, genau. Einmal, dreimal, fünfmal, siebenmal. Also im Ursprungsland, nicht hier bei uns in Deutschland. Siebenmal? Ja, habe ich jetzt so noch nicht gehabt, aber offiziell 3-mal. Aber es ist tatsächlich so, da komme ich nachher noch ein bisschen dazu, das ist auch so eine Sache, die fruchtet fast ständig. Ja? Also im Prinzip fängt es im April an, April, Mai, so die erste Fruchtphase, dann die reifen dann ständig nach und dann ist immer wieder Ruhephase, kommt nochmal eine Fruchtphase und dann nochmal eine dritte. Mein Feigenbaum hat letztes Jahr das erste Mal in Deutschland zweimal getragen, also normalerweise nur einmal, aber da war der Winter so mild, die setzen das schon im Herbst, im Winter schon ein paar so kleine Früchte an und die werden dann im Frühjahr die Frühfeigen. Genau. Also die schmecken total lecker. Dann machen wir auf die nächste. Genau, die Feige kommt in der Bibel circa wie oft mal vor. Einfach auch mal wieder diese Kästchen klicken. Also 8 mal, 22, 44 oder 60? 60 mal? Also tatsächlich fast 60 Mal. Also das hängt ein bisschen mit der Bibelübersetzung zusammen. Irgendwie ist die Elberfelder ein bisschen sparsamer. Und da muss man ja aussortieren. Das Wort Feige heißt ja nicht immer die Fruchtfeige. Also, aber knapp 60 Mal laut der Lutherübersetzung. Ja, gehen wir mal weiter. Und in welchem biblischen Buch der Bibel steht etwas von der Feige? Was meint ihr? 1. Mose? Ja, genau. Also, hier stimmt nur eins nicht. Ich habe es mal umgedreht. Nur im Buch Esther kommt nichts vor von der Feige, obwohl es ja da im Persischen Reich ja auch viele Feigen gibt und da wahrscheinlich auch mit sehr bekannt. Gehen wir mal noch weiter. Und wo werden Feigen erwähnt? Welchen Zusammenhang? Kuchen, ja. Ja. Alles, jawohl. Also ich habe gemerkt, ich habe das gesteigert hier. Ja. Also es ist unglaublich, wie vielfältig die Feige auch in der Bibel auftaucht. Und ich möchte gerne so ein bisschen, jetzt können wir schon mal zum nächsten kommen, also noch einmal so ein kleines Umfeld von Jeremia 24, da kommt nämlich auch die Feige drin vor, im Bild von zwei Feigenkörben. Und dann will ich auch noch mal was zur Feige konkreter sagen, weil Jesus sagt einmal ein Gleichnis, er sagt es mehrmals eigentlich, aber in einem Gleichnis sagt er, und von dem Gleichnis der Feige oder vom Feigenbaum lernet. Also man kann einiges lernen von der Feige. Ja, Bernd hat mich vorhin schon gefragt, er ist gespannt, was man da jetzt zu dem Text sagen kann. Er hat ihn schon vorher gelesen. Es geht auch um die Feige und ich glaube, da können wir einiges lernen. Und dann aber auch natürlich den Inhalt, da kommen wir nachher auch nochmal konkret drauf zu sprechen. Jeremia, bekannt als der sogenannte leidende Prophet. Was der Mann leiden musste, ist unglaublich. Ich habe ein Masterstudium gemacht in Stuttgart und da hat der Professor so das neu so auf die Agenda genommen. Ich habe diesen Kurs besucht, Jeremia, und der wollte einfach dann auch ein Buch dazu schreiben. Professor Dr. Egelkraut ist das gewesen. Der hat dann mich selber so fasziniert und angesteckt von dem Thema und von dem Buch und von dem Menschen, der mal im Block geschlossen war, der im Gefängnis war, der im Brunnen geworfen wurde, der geschlagen wurde, ausgelacht, beschimpft wurde, der also behandelt wird der letzte Dreck als Prophet. Nun mal vorstellen, wenn jetzt euren Gemeindeleiter so behandeln würdet, ja, oder ja, irgendeine Person, die eigentlich geistliche Verantwortung trägt, wenn die so behandelt wird. Aber damit ist Jeremia auch zu einem Bild geworden für das Volk Israel, wo Gott mit sagt, so wie dieser Jeremia leidet unter der Sünde, unter diesem verstockten Volk, so leide ich unter der Sünde des Volkes. Versteht ihr? So massiv wird manchmal auch bildhaft gesprochen. Und es geht nachher noch weiter in dem Text. Aber was schön ist, ich habe dann, das war eine Phase, da ging es mir gesundheitlich nicht gut, da hatte ich Lungenentzündung gehabt, konnte nachts nicht schlafen, habe ich mir alle Verse rausgeschrieben über das Ich will Gottes. 184 Mal steht Ich will. Gott will. Steht dann allerdings auch dem menschlichen Ich will nicht entgegen. Auch das finden wir in Jeremia. Ich will nicht gehorchen, ich will nicht folgen, ich will nicht das umsetzen. Und Gott sagt, ich will, ich will, ich will. Ganz viel ist mit Gnade dabei. Zwei Verse aus dem 24. Kapitel lese ich. Ich will sie gnädig ansehen, ich will sie wieder ins Land bringen, ich will sie bauen, auch das steht neunmal drin, bauen und nicht verderben. Das ist immer so ein Gegensatzpaar. Ich will pflanzen und nicht ausreißen. Vers 7. Ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren. Und dann kommt auch so auch im Sinne, Gott handelt auch ganz konkret im Sinne eines Gerichtes in Vers 9. Ich will sie zum Bild des Gesetzes, des Entsetzens, ja des Unglücks machen für alle Königreiche auf Erden, zum Spott, zum Sprichwort, zum Hohn, zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie verstoßen werde, weil das ich will nicht, dass Menschen einfach entgegensteht. Ich will sie zum Spott machen, ich will sie richten, ich will sie zerstören. Das gestern und vorgestern war ja die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden. Frank Langberg war ja auch am Freitag da. Ich habe schon überlegt, ob ich von ihm grüßen soll. Aber da ging es auch um das Thema Wahrheit und Liebe oder darum, dass es auf der einen Seite ein heiliger Gott ist und auf der anderen Seite ein liebender Gott. Ein gerechter Gott ist und doch einer, der verzeiht und gnädig ist. Und das, glaube ich, das kommt beides hier auch in Jeremia schön zum Tragen. Jeremia berichtet über die Ereignisse nach der letzten Wegführung der Juden nach Babel. Die sind ja dafür 70 Jahre lang weggeführt worden in die Gefangenschaft. Und nun sieht er zwei Körbe Feigen. Genau, die wollen wir gleich lesen. Bin noch nicht ganz so weit. Ich will einfach noch ein bisschen was dazu sagen, dass einfach Gott vorhat, zu bauen, zu pflanzen, jene, die auf den Ruf Gottes hören, die darauf anspringen, die sich zu Herzen nehmen. Aber Gott begegnet den Israeliten nicht einfach, oder sie werden auch Gott nicht so ohne weiteres finden, sondern er gibt ihnen, und das finde ich das Herausragende, auch in diesem Text, ein neues Herz. Also damit geht er ans Fundament. Also wenn es von, hier ist ja ein Engel, haben wir wahrscheinlich nicht gesehen hier, wenn der aber jetzt mal käme hier, da wären wir wahrscheinlich erstmal fasziniert und boah und was auch immer. Und vielleicht würden wir dann, wenn wir ein bisschen auftauen, Fragen stellen, wie lebt sich so als Engel und was wir für Fragen haben. Aber ich glaube, es würde dann irgendwann wieder in den Hintergrund treten, solange das Herz nicht erreicht ist. Gestern hatte ich mich auch mit einem Mann unterhalten, der gesagt hat, ich wollte von der Gemeinde gar nichts mehr wissen. Überhaupt nicht mehr. Ich habe mein Leben gelebt. Und dann hat mich Gott wieder eingeholt. Und das war so ein langer Weg vom Kopf bis zum Herz, hat er gesagt. Er hat Jesus mein Herz verändert. Und jetzt bin ich sogar wieder in dieser Gemeinde, in der ich nie wieder sein wollte und dort als Gemeindeleiter. Das macht Gott, wenn das Herz verändert wird. Das finde ich so gigantisch. Gott spricht hier das Herz an. Diese Zeichenhandlungen in der Bibel haben manchmal auch noch eine tiefere Bedeutung. Nicht nur, dass man es sich plastisch vorstellen kann, sondern das ist auch ein Siegel Gottes im Sinne, so wird es werden. Das, was ich euch ankündige, wird sich erfüllen. Also wie auch eine Bestätigung, so eine Zeichenhandlung. Aber es tut eben auch, wie ich das schon mal angedeutet habe, bildhaft darstellen, was ihr keine Menschen zumuten würdet. Ihr würdet niemandem einen Korb schlechter Feigen bringen. Das mutet ihr mir zu. Ihr seid die schlechten Feigen. Ihr bringt schlechte Frucht. Ihr bringt so schlechte Frucht, die ist so verdorben, dass es euer Verderben sein wird. Und jetzt möchte ich gerne mit euch den Text nochmal lesen. Das ist nicht so viel. Ich habe die Namen hauptsächlich auch weggelassen. Gehen wir mal in die nächste Folie rein. Siehe, der Herr zeigte mir zwei Feigenkörbe, aufgestellt vor dem Tempel des Herrn. In einem Korb waren sehr gute Feigen, wie die ersten reifen Feigen sind. Im anderen Korb schlechte Feigen, dass man sie nicht essen konnte. So schlecht waren sie. Und der Herr sprach zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, Feigen. Die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten sind sehr schlecht. Man kann sie nicht essen, so schlecht sind sie. Da geschah das Herrnwort zu mir. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wie auf diese gute Feigen, so will ich blicken auf die Weggeführten aus Juda, die ich von dieser Stätte habe fortziehen lassen, nach Babel in der Chaldea-Land. Ich will sie gnädig ansehen, sie wieder in dieses Land bringen, will sie bauen und nicht verderben. Ich will sie pflanzen, nicht ausreißen. Die Seite. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren. Und jetzt kommen die Schlechten. Aber wie die schlechten Feigen, die so schlecht sind, dass man sie nicht essen kann, spricht der Herr, so will ich dahingeben Zedekia, den König von Juda, samt seinen Großen und allen, die übrig geblieben sind in Jerusalem und in diesem Land und die in Ägypten wohnen. Ich will sie zum Bilde des Entsetzens, des Unglücks machen für alle Königreiche auf Erden, zum Spott, zum Sprichwort, zum Hohn, zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie verstoßen werde. Und will Schwert, Hunger und Pest unter sie schicken, bis sie ganz vertilgt sind aus dem Land, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. Zwei Feigenkörper als Bild, gute und schlechte Feigen. Stinkende, miefende, hatte ich das vorhin so ein bisschen in das Bild noch eingearbeitet. Und leckere, saftige, frische Feigen. Und wie ich schon gesagt habe, die Feige findet in der Bibel häufig Erwähnung. Ganz am Anfang, Adam und Eva, da dient es als Bekleidung. Aber vielleicht auch war das die Frucht, die Adam und Eva gegessen haben, vermuten manche, weil ja immerhin die Feigenblätter relativ nah waren. Immerhin steht ja nichts drin, dass es ein Apfel war, sondern eine Frucht. Aber diese Feige gehört auch zu den sieben Segnungen Israels. In 5. Mose 8, Vers 8 wird eben nicht nur Milch und Honig erwähnt, sondern neben dem Honig auch Weizen, Gerste, Wein, Granatäpfel, Ölbäume und der Feigenbaum. Gehört zu den sieben Segnungen. Es steht auch für Frieden und Sicherheit. Wenn man dort beim Feigenbaum ist, dann wohnt man dort im gesicherten Frieden. Dreimal im Jahr trägt er Früchte und das, glaube ich, da können wir was von lernen. Das ist ein Bild für uns Christen. Nicht nur einmal im Jahr eine Evangelisation machen. Wie jemand mal gesagt hatte, in einem Dorf, wo eine kleine Gemeinde war, habt ihr bald wieder Evangelisation? Ja, warum? Ihr seid auf einmal so freundlich. Einmal im Jahr freundlich sein, einmal im Jahr Frucht wirken, ist zu wenig. Das ist übrigens auch ein Tipp vielleicht für die Gemeinde, wenn ihr was voneinander wollt, seid nicht nur dann freundlich, sondern auch vorher freundlich. Aber es geht einfach darum, dass wir Frucht wirken das ganze Jahr über, so wie der Feigenbaum. Dass wir für Jesus da sind, brauchbar sind, dass wir gute Feigen bringen. Unterschiedliche Früchte sind es auch, die der Feigenbaum bildet. Im Winter dann, ja, dann fallen die Blätter ab, dann gibt es so eine Ruhephase auch, der Baum ist ganz kahl. Und dann wird aber, bevor der Sommer anbricht, der Feigenbaum lebendig. Ich schneide ab und zu mal so ein paar Zweige weg im Winter, dann sind die sehr trocken, kann man zerbrechen. Aber jetzt im Frühjahr, da tropft auf einmal so ein weißer Saft raus. Jetzt auf einmal im Frühjahr merkt man, dass so kleine Feigen kommen. Und dann die Blätter kommen. Und da sagt Jesus, das ist das Gleichnis dafür, dass der Sommer naht. Ein Bild für Israel, dass Israel als Feigenbaum langsam anfängt zu fruchten. Er hat ja einige Jahrhunderte, Jahrtausende kann man eigentlich sagen, zwei Jahrtausende, keine Blätter gehabt, keine Früchte gehabt. Er war kahl. Jetzt sind die Blätter dran, jetzt wird es Zeit, dass auch die Früchte kommen. Es ist interessant, bei dem Gleichnis, da fragen sich manche ja immer wieder, ja, warum verflucht Jesus den Feigenbaum, wo doch gar nicht die Zeit der Feigen war? Habt ihr euch sicher auch schon mal gefragt. Jesus geht also an so einem Feigenbaum vorbei und dann sagt er, oh nee, der bringt keine Frucht, den muss ich verfluchen. Das liegt daran, dass wir heute gar nicht wissen, dass eigentlich die kleinen Feigen hätten dran sein müssen, die Vorfeigen. Die zeigen, ob ein Baum fruchtbar ist. Man kann die zur Not essen, wenn man ganz hungrig ist, aber die schmecken eigentlich gar nicht. Aber die sind ein Zeichen dafür, dass der Baum dann später die richtigen Feigen trägt. Und das ist einer der Gründe, warum Jesus diesen Baum verflucht. Und da gehen wir mal noch mal eine Folie, glaube ich, weiter. Noch mal weiter. Genau, aus diesem Gleichnis möchte ich lesen. Ich habe was unterstrichen, wo einfach noch mal deutlich wird, dass das auch für sich spricht. Er sagt ihnen ein Gleichnis. Es hatte einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Also hier in dem Gleichnis sieht Jesus die Welt als sozusagen sein Weinberg und in diesem Weinberg wachsen Weinstöcke und es wächst auch ein Feigenbaum da drin und dieser Feigenbaum bringt keine Frucht. Und bevor er den anderen Pflanzen die Nahrung wegnimmt, soll er abgehauen werden. Und das ist ein Bild auf das Israel zur damaligen Zeit, das eben keine geistliche Frucht hatte. Jesus, den haben sie nachher gekreuzigt. Gott, das haben sie überbordet mit vielen Gesetzen. Also es war keine wirklich geistliche Frucht zu sehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum dann Jesus so auch dieses Gerichtswort spricht. Also zum einen ist Feigenbaum sicher auch ein Bild für Gericht, ist ein Bild für Israel, ist ein Bild für die Zeitzeichen auch. Israel ist wieder ein Land, da gibt es sicher genügend auch zu sagen, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis auch auf diese sogenannten Vorfeigen oder die ersten kleinen Knospen, die da rauskommen. Für mich auch ein sehr schönes Bild, dass jeder auch mit einer kleinen Frucht gebraucht wird. Es muss nicht gleich die saftige, große, reife Frucht sein. Es kann auch was Kleines sein, was du wirken kannst in deiner Gemeinde. Und wer klein anfängt, der wird irgendwann auch mal für größere Dinge gebraucht. Das ist, denke ich, sehr wichtig, zum einen dienen zu lernen, zum einen auch im kleinen Ding treu zu sein und Geduld zu haben, bis Gott einen dann gebraucht für große Sachen. Aber vielleicht ist es auch das nicht. Manchmal denkt man auch, ich würde gerne was Großes tun, aber vielleicht ist es viel, viel wichtiger, im Kleinen den Platz auszufüllen, wo Gott uns hingestellt hat. Jetzt möchte ich euch noch eine Übersicht zeigen, wo das nochmal schön detailliert gegenübergestellt ist mit den guten und den schlechten Früchten. So auf der einen Seite die guten Früchte, die für die weggeführten Judas stehen, die 597 vor Christus weggeführt wurden mit dem König Joachim. Dann wird von Babel ein Zedekia eingesetzt und die sind dann in Jerusalem, die bleiben da. Und einige, die sind nach Ägypten geflohen, die wollten also diesem Gericht ausweichen, die sind dann gar nicht mehr in Jerusalem und auch nicht in Babel. Die zählen aber eben auch zu den schlechten Früchten. Dann sagt Gott auch, sie sollen wieder zurückkehren nach Judäa, die guten Früchte, und zu den anderen, ich will sie vertilgen. Zu den einen sagt er, sie sollen gebaut und gepflanzt werden, und zu den anderen, sie sollen zum Bild des Unglücks und Entsetzens werden. Und die guten Früchte sollen diese Herzen bekommen, die Gott erkennen. Die anderen sollen zum Spott, Hohn und Fluch werden. Sie werden sich von ganzem Herzen bekehren. Sie werden verstoßen werden. Sie sollen Gottes Volk sein. Und über sie kommt Schwert, Hunger und Pest. Das ist also so gegenübergestellt. Ein Teil, oder sagen wir mal so, die Geschichte Israels ist ja erstmal so, dass das Nordreich zuerst aufhörte zu existieren, weil sie ja keinen guten König hatten, also sich praktisch das selber zuschreiben mussten, die Fluchfolgen, die sie in der Tora bekommen haben. Die Südreich, die Juden dort, die haben noch etwas länger auch ein paar gläubige Könige gehabt, dort wohnen dürfen, aber jetzt war das Maß auch voll. Sie haben Gott nicht gedient, nicht gehorcht, so dass Gott auch um seine Heiligkeit selbst willen eingegriffen hat. Und so wurden auch die Handwerker weggenommen aus Jerusalem, nicht, dass man die Mauer wieder ausbessern kann. Die Schmiede wurden weggenommen, mit weggeführt, damit ja nicht wieder neue Waffen geschmiedet werden konnten. Das haben übrigens die Besatzungsmächte mit Deutschland ja auch gemacht. Die DDR hat sich ja damals am längsten dran gehalten, nur Zweitakter gebaut. Es durften ja keine Waffen oder Panzer mehr gebaut werden. Also das hat der König Nebukadnezar eben auch gemacht. Und dann bekommt in dieser Phase, in dieser Zeit, Jeremia diese Botschaft von Gott, und das finde ich sehr schön, wie es heißt, er ließ mich schauen. Er ließ mich schauen. Das heißt, das ist nicht eine Botschaft von Jeremia, so nach dem Motto, ich habe da so einen persönlichen Eindruck, oder ich meine, das wäre jetzt mal vielleicht auch ein gutes Bild für euch. Nein, Jesus oder Gott ließ mich schauen. Und das ist das, was im Galaterbrief auch wieder aufgeführt wird, dann als Paulus seinen Brief an die Galater schreibt, wo er dann einmal schreiben muss, ich kann es ja nicht fassen, dass er euch so schnell verführen lässt. Und dann sagt er ganz am Anfang, und das Wort ist von Jesus, nicht von mir, ist nicht mein Wort, nicht Menschenwort, ist Gottes Wort. Und das ist hier eben auch der Fall. Und dann stehen diese zwei Feigenkörbe vor dem Tempel. Das heißt, vor der Gegenwart Gottes. Da stehen die beiden Feigenkörbe. Der gute und der schlechte Korb. Gott prüft, er sortiert, gut, schlecht. Und so werden wir auch immer wieder von Gott gesehen und angesehen, geprüft. Wie ist die Frucht in deinem Leben? Welche Frucht wirkst du? Lebst du dein Leben so, dass du ein grüner Baum bist, Blätter dran, aber ohne Frucht? Oder sind da auch schlechte Früchte bei? Da waren ja die im zweiten Korb. Man vermutet, dass die Gallwespe, die da ihre Eier drin ablegt, eventuell dran schuld ist, dass die Früchte verderben. Es können aber auch die Frühfeigen sein, das ist auch nochmal ein Unterschied. Diese Frühfeigen, die muss man schnell essen. Die halten nicht lange. Die Spätfeigen, das sind die, die man dann als getrocknete kaufen kann, die sind dauerhafter. Kann also sein, dass in dem einen Korb ehemals auch Frühfeigen waren, die recht schnell verdorben sind. Egal, ich weiß es nicht. Aber es gab eben schlechte und gute. Und die Guten sind die Weggeführten. Und da überrascht es, dass jene, über die das Gericht Gottes ergangen ist, einfach dann diese brauchbaren, diese schmackhaften Früchte sein sollen. Möglicherweise, und da deutet einiges darauf hin, sind sie deswegen die guten Feigen, weil sie dann in ihrer 70-jährigen Gefangenschaft, fern von Tempel, von Gottesdienst, von Heimat, Zeit hatten, in sich zu gehen, nachzudenken, Buße zu tun. Zumindest deutet der Psalm 137 so etwas an, da bereuen sie ihre Taten, die Verfehlungen tun ihnen leid. Aber selbst an die guten Feigen geht später in Jeremia 29 noch einmal so ein Gerichtswort, sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werde ich euch auch zu den schlechten Feigen machen, ihr werdet auch umkommen. Auf jeden Fall merken wir, dass die Liebe Gottes, die Treue Gottes immer wieder auch dafür sorgen möchte, dass das Volk zurechtgebracht wird, wiederhergestellt wird. Und so verheißt Jeremia durch das Wort Gottes einem Rest von Juda, dass sie zurückgeführt werden, dass sie das Land bewohnen werden, dass sie gebaut werden und vor allem, dass sie ein verändertes Herz bekommen. Es ist nur dieses veränderte Herz, was möglich macht, Gott zu erkennen. Ohne dieses veränderte Herz erkennen wir nicht, was Sache ist. Wir können natürlich aus neutestamentlicher Sicht auch nochmal sagen, ohne den Heiligen Geist erkennen wir nichts. Aber letztlich ist es das, was sich hier abspielt, hier tief drin. Nicht das verkopfte Christsein, sondern das, was Jesus hier drin wirkt, was da hineingesät ist, was da verändert ist, wo Neues wachsen möchte. Und so eine erste Phase des verändernden Herzens hat Israel erleben dürfen, als Jesus auf dieser Erde war. Da sind Tausende zum Glauben gekommen. Pfingsten ist das große Ereignis gewesen. Und viele der Juden haben sich zu Jesus bekehrt. Ist aber noch nicht vollendet. Und es wird dann im tausendjährigen Reich dann in besonderer Weise geschehen. Bis heute ist es sehr schwierig, dass Juden Jesus annehmen und dass da dieses veränderte Herz deutlich wird. Es werden immer mehr, aber ich denke, das Richtige, das große Ereignis steht noch aus. Und so wünsche ich mir einfach auch, dass wir mit dem Herzen Gott erkennen und dass Gott auch, wie es einmal heißt, die Augen unseres Herzens öffnet. Und Gott gibt euch gerne so ein Herz. Bittet darum, dass ihr ihn erkennen könnt. Und diese anderen Feigen, die schlechten Feigen, die dienen einfach als Warnung. Sie sind unbrauchbar. Die muss man wegwerfen, weil sie nicht bereit sind, Buße zu tun. Weil sie nichts in ihrem Leben ändern. Nein, sie haben sogar weiterhin Götzendienst gemacht. Es ist auch so unfassbar. Obwohl diese Gerichtsstrafe eingetroffen ist, haben sie trotzdem noch Götzendienst gehabt. Der Zedekia, der König, ist nicht umgekehrt. Sie sind eigensinnig geblieben. Und die, die weggewandert waren nach Ägypten, die hatten dann im Prinzip sich sowieso ganz von Gott abgeschieden. Sie haben die Hilfe bei Ägypten gesucht und nicht bei Gott. Und vielleicht ist das der Grund, warum auch die Weggeführten in Babel gnädig angesehen wurden, weil sie in sich gegangen sind. Aber letztlich, meine ich, bleibt es ein Geheimnis, warum die einen Feigen die Guten sind. Man könnte auch sagen, jetzt gibst du denen auch noch ein gutes Herz, das ist unfair. Ich denke, es ist letztlich die Gnade Gottes, die hier durch drückt, die einfach zeigen möchte, dass Gott gnädig ist und barmherzig und dass er tun kann, was er möchte. Wie es einmal heißt, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist die Souveränität Gottes, der tun kann, was er will. Wir versuchen ihn immer wieder so greifbar zu machen, in unsere Maßstäbe zu pressen. Wir nehmen ihm aber die Souveränität und Heiligkeit. Es ist nur sehr schade, wenn Menschen einfach trotz vieler Worte, Predigten, Gerichte nicht umkehren. Manchmal muss Gott ganz, ganz, ganz hart eingreifen, so wie der Mann, von dem ich vorhin sagte, der jetzt wieder in seine alte Gemeinde geht. Ein schrecklicher Unfall, war eigentlich mehr tot als lebendig, musste wieder sprechen lernen. Aber er hat dadurch eine ganz neue Einstellung zu Gott bekommen. Und er hat das sich zu Herzen genommen, dass Gott ihn an der Stelle so massiv angesprochen hat. In Jeremia 17, Vers 10 steht, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar, um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Die Früchte des Lebens werden geprüft, werden aussortiert. Und dementsprechend, was wir für Frucht wirken, wird Gott uns auch behandeln. Wir kennen diese Stelle aus den Evangelien, wo es einmal heißt, dass die Werke verbrennen werden wie Heu, Stroh, Stoppeln. Oder sie werden bestehen wie Gold, Silber und Edelsteine. Gott prüft das und er weiß genau, was in uns steckt. Wo wir einem anderen vielleicht was vormachen, wo wir aber insgesamt nicht bereit sind für Jesus, auch uns auf den Weg zu machen. Und ich wünsche uns, dass wir in dem Sinne auch diese guten Früchte wirken. Ich wünsche es mir auch ganz persönlich. Es ist mir ein ganz großes Anliegen immer, Herr, gebrauche mich und setz mich auch zum Segen und vergib mir, wo ich dann einfach so meine eigene Vorstellung hatte. Ich wünsche mir das einfach für uns und ich möchte gerne nochmal mit uns dafür beten. Bleibt einfach mal sitzen. Jesus, du weißt, was in uns vorgeht. Du weißt, wo uns was und wie angesprochen hat oder auch nicht.